Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zum Studierenden-Magazin hier bei Radio Korax auf 95.9 FM. Am Mikrofon ist Torben. Heute ist der 30. April, es ist 13 Uhr. Und apropos April, das heißt ja, das neue Semester, das neue Sommersemester hat gestartet. Voraussichtlich wieder ein voll digitales Semester und ich hoffe, ihr hattet auch einen ebenso guten Start ins neue Semester wie ich und habt auch noch nächste Woche 3 Vorlesungen nachzuholen. Passend zum digitalen Semester kommt jetzt Digital Playground von Jugno.
Es ist natürlich nicht der 30. April und keine Sorge für alle Studierenden, wir starten auch voraussichtlich nicht wieder in ein digitales Semester. Das war meine erste Moderation für das Studierendenradio bei Radio Korax im April 2021. Ich weiß noch genau, wie aufgeregt ich war für meine erste Moderation. Ich bekam eigentlich kaum Ruhe in meine Stimme, bis mein Radiokollege mir dann den einfachen, aber wirkungsvollen Tipp gab: Vergiss einfach nicht zu atmen. Spaß hat sicherlich von Anfang an gemacht. Aber trotzdem stellte sich mir nun doch die Frage nach über einem Jahr Studierendenradio, warum nicht eher schön gemütlich zu Hause Texte schreiben? Wofür die Aufregung? Warum das Auditive? Warum kein Podcast? Warum nicht was anderes generell? Und warum eigentlich Radio? Zum gleichen Zeitpunkt des Vortrages fand vor den Türen des VLs eine Gegenkundgebung statt.
Bist du ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin?
Okay. Und was zählt ihr so persönlich als eure größten Erfolge als Arbeitskreis? Also ist ja schon seit 2007 oder 2009, hattest du gesagt, bestehen.
Versionen einer selbst, verschiedenen Abzweigungen, die man nehmen kann, reinschauen. Und das macht so unglaublich unglücklich, ist so eine Aussage des Films. Das macht so unglaublich unglücklich. Also es gibt auch noch eine Gegenthese da drin in dem Film.
Unterschiedliche Genüsse in mir ausgelöst, kann ich schon mal sagen. So, die Aufnahme steht. Sag mal was rein bitte einmal.
Test.
Ja, Test. Ich glaube, so nah brauchst du gar nicht rangehen, das geht schon. Radio voll dabei, statt einfach nur nebenbei. Oder warum sollte man eigentlich Radio machen?
Also das Erste ist, was sozusagen für alle irgendwie gilt, es ist extrem niedrigschwellig.
Das ist Professor Dr. Gurlu Firma für systematische Musikwissenschaft und Medienwissenschaft an der Universität Halle. Herr Firma erforscht unter anderem auch die Klangästhetik des Alltagsradio, ist aber nicht nur Akademiker, sondern auch Radioautor für den Deutschlandfunk.
Materialien zu arbeiten, also mit extrem geringem Aufwand ein Produkt erstellen. Ja, vielleicht muss man tatsächlich so sagen, dass eben nicht einfach ein Online-Text ist, sondern darüber hinausgeht und das noch dazu eben Materialien einbinden kann, die zum einen sehr vielfältig sind, die ich eben heute finden kann in Archiven oder die ich eben relativ einfach selber aufnehmen kann, so wie wir es hier gerade in dem Gespräch tun. Und dann habe ich eben die Stimme von jemandem. Und jetzt bei menschlicher Sprache, aber nehmen wir die Situation, dass sie eine Atmosphäre in der Stadt aufnehmen, das zu beschreiben in einem gedruckten oder Online-Text, ist bei weitem nicht so aussagekräftig, meines Erachtens, wie der Sound selber, weil ich darüber atmosphärische Elemente, Stimmungen, Charaktere, Individualität, Persönlichkeit in ihren Ausdrucksqualitäten einfange, die in dem Text viel schwerer zu transportieren sind. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, sozusagen zu welchem Medium man zuneigt. Ich kann mich über Stimme selber gut ausdrücken. Also ich fühle mich da wohl, wenn ich das tue und habe das Gefühl, da bringe ich das rüber, was ich rüberbringen möchte. Und mir selber fällt das zumindest leichter als im Text, im Geschriebenen.
Den Ausdruck durch ein Medium suchen, das einem liegt. Das ergibt erstmal Sinn. Doch was bedeutet das eigentlich für das Medium Radio, die HörerInnen und MacherInnen?
Also wir haben zuerst mal die Translokation. Das heißt, an einer Stelle geschieht was und an der anderen kann ich das hören. Und es kann 3 Meter weg sein und auch schon anders klingen. Dann brauche ich nicht unbedingt Radio dazu, aber auch da kann ich Radio verwenden. Oder es kann eben 30.000 Kilometer weg sein und oder zumindest 3.000 Kilometer noch relativ einfach technisch zu bewerkstelligen. Und wir haben da eine Gleichzeitigkeit im Machen und Rezipieren, im Produzieren und Rezipieren. Und wir haben dann eben in dem Moment auch gleich diese Simultaneität der heterogenen HörerInnen, die alle dasselbe hören oder wo es eben welche gibt. Nicht alle Menschen hören immer denselben Radiosender, aber es gibt eben, man weiß auch darum als einzelner Hörer, das hören gerade noch andere. Und das ist ein Thema, das ist eine Perspektive, die wir gerade in irgendeiner Form gemeinsam betrachten und im Zweifelsfall auch mal in der Anschlusskommunikation später diskutieren könnten. Also diese Raumüberbrückung und die Synchronisierung derer, die sich dann damit auseinandersetzen und die zumindest das annehmen, als wir haben ein gemeinsames Thema in unserer Gesellschaft oder in unserer Kultur, sei es ein musikalisches Thema oder eben ein politisches. Zumindest, dass es angezeigt wird, da ist ein Thema und wir einigen uns und können wir uns denn darauf einigen, dass das für uns eine Relevanz hat und dass hier nachgedacht werden muss und dass hier vielleicht Lösungen gefunden werden müssen. Das steht mit einer Radiosendung sozusagen immer im Raum. Darüber hinaus hat das Radio über jetzt seine, in ganz vielen Ländern wird gerade Geburtstag überall gefeiert, seine 100 Jahre oder eben auch mehr oder ein bisschen weniger, bestimmte Formen entwickelt. Und die gehören meines Erachtens auch ganz eng dazu, zu dem, was Radio ausmacht und zu dem, was wir erwarten, wenn wir an einem Radio drehen, an einem Knopf drehen und das Radio anschalten. Da erwarten wir eben etwas Bestimmtes und reagieren auf bestimmte Formen und Inhalte und Abfolgen, Arten auf eine bestimmte Art und Weise, die damit zusammenhängen, was wir eingeübt haben, was als Hörende. Und das ist unter anderem sozusagen der Stundenaufbau, dass zur vollen Stunde immer irgendwie ein Segmentierungselement kommt, zum Beispiel die Nachrichten. Dass es bestimmte Rahmungsformen gibt über Moderationen, dass es bestimmte Sprechweisen, Ansprechhaltungen gibt und dass es unter anderem sozusagen die große Heterogenität verschiedener Elemente gibt. Also ich springe zum Beispiel zwischen Themen und springe da oft auch dann auch wieder zwischen Orten. Ich bin in der Kultursendung, in einem Moment bin ich vielleicht in der Operhalle und im nächsten Moment bin ich in einem anderen Ort, wo auch gerade was Kulturelles passiert. Zeiten werden zusammengezogen. Wir wissen, dass Beiträge oft editiert sind und Materialien von unterschiedlichen Zeitpunkten, die an unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden, montiert sind. Das ist uns ganz geläufig und selbstverständlich, dass nicht alles live ist und zugleich nehmen wir aber den oder die, also die Leute, die moderieren, immer als zeitgleich mit uns wahr, auch wenn es aufgenommen ist vorher. Aber es gibt sich aus, als wir sind hier gerade zusammen und wir teilen diese eine Stunde miteinander und ich als Moderator bin jetzt ihr Begleiter, ich bin für sie da, ich gebe ihnen rahmende Informationen, ich biete mich als ihr Freund und Begleiter an. Und das sind wichtige soziale Elemente, die das Radio eben mit sich bringt.
Das Problem bei Radio grundsätzlich ist es ein reines Hörmedium. Das bedeutet, auf der einen Seite, ich habe den Vorteil, dass mich keine Bilder ablenken, sondern ich tatsächlich einfach zuhöre und auf den Inhalt fokussieren kann, ohne nochmal zusätzliche Faktoren zu haben, die beeinflussen, wie ich etwas wahrnehme. Das kann ja auch ein Vorteil sein, eben keine Bilder mitzuinterpretieren zu Inhalten, sondern da mal unvoreingenommen ranzugehen und auch nicht unbedingt zu sehen, wie die Person, die gerade redet, aussieht. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass über Stimme schon auch so ein paar Sachen mittransportiert werden, zum Beispiel auch wahrgenommene Geschlechterrollen. Und dass es natürlich das Problem gibt, dass nicht alle Leute in der Sprache gut mitkommen oder überhaupt hören können und dass auch Leute ausschließen kann. Die Frage ist natürlich in einem 21. Jahrhundert, wie kann ich Radio so machen, dass am Ende ein Output rauskommt, der nicht nur das Live-Programm ist, sondern auch irgendwie anders Menschen erreichen kann. Und das ist eine Riesenherausforderung, wofür es gerade noch keine gängige Lösung gibt, ohne ganz, ganz, ganz viele Leute zu haben, die da noch ganz viel draus machen, also alles transkribieren und online stellen zum Beispiel. Mal gucken, wo es da hingeht.
Das war Ayosha, Koordinator von unserem Studierendenradio. Ayosha erstellt selbst dann auch noch Beiträge für das freie Radio Korax. Ayosha versteht Radio auch als Form des Aktivismus, um Themen ins Gespräch zu bringen, die so sonst nicht in der Medienlandschaft zu finden sind. Diskurs und Kommunikation über Radio. Aber schafft es das im allgemeinen Verständnis eher als lineares Medium geltende Radio überhaupt so zu wirken? Diese kommunikative, diskursherstellende, bürgernahe Idee von Radiojournalismus erinnert stark an Bertolt Brechts Radiotheorie, in der er Radio bereits in den 1930er Jahren als Kommunikationsraum dachte.
Das war so eine der treibenden Sachen. Ist im Wesentlichen bin ich nämlich für die Studienzeitung schreiben gekommen über politischen Aktivismus und das Einsetzen für verschiedene Ziele, Sachen, Ideen, dass ich ein Interesse daran hatte, die Sachen irgendwie denen so einen Raum zu geben und die darzustellen und in eine Debatte reinzuwerfen, dass die mit verhandelt werden können. Das geht jetzt bei der Studiezeitschrift, war das relativ einfach, mit Hochschulpolitik auch immer gut machbar. Und dann beim freien Radio ist irgendwie klar geworden, so dass alles ansprechbar, alles verhandelbar. Und so ein freies Radio hat ja auch den Anspruch, mit den Leuten zu sprechen, die marginalisiert werden und die nicht so gehört werden. Und dieser Dialog, der da entsteht über, wie eigentlich unsere Gesellschaft wahrgenommen wird von Menschen, die jetzt in den üblichen Medien eigentlich immer nur zu kurz kommen oder gar nicht vorkommen. Das ist das, was ich so bereichernd fand immer und auch mich selber wirklich weitergebracht hat und dem ich mehr Platz geben wollte und auch meine Energie widmen wollte, dass das mehr passiert.
Also das ist ja bei Brecht auch etwas umstritten, wie er das eigentlich genau gemeint hat. Er fordert, dass die Zuhörenden eben auch die Möglichkeit haben sollen zu sprechen. An einer anderen Stelle benennt er dann konkret auch die Option als eine Lösung dafür oder zumindest als einen Schritt dahin. Das ist eben nicht von ihm ausgeführt, da muss man spekulieren, dass also die Radioschaffenden mit ihren Mikrofonen raus auf die Straße gehen und dort die Stimme des Volkes in irgendeiner Art und Weise auffangen. Das ist immer wieder versucht worden, das muss man gar nicht sozusagen durch ein Hörertelefon machen, was ja eine Möglichkeit ist. Das ist in den 60er, 70er Jahren in Deutschland sehr stark durch das sogenannte O-Ton-Feature gemacht worden, wo man zum Beispiel Bergarbeiter hat über ihre Arbeit sprechen lassen. Und dann gab es große Diskussionen darüber, ob die das dann nicht eigentlich, was man damals so noch nicht gemacht hat, eigentlich auch selber schneiden müssten. Ihre Stimmen, die sie geliehen haben, weil sonst ja doch wieder der Redakteur oder Autor das alles auswählt und eigentlich alle wesentlichen Entscheidungen fällt darüber, was nachher gehört werden kann und welche Argumente eine Rolle spielen und welche womöglich nicht. Also diese O-Ton-Features waren, glaube ich, ein relativ großer Schritt in die Richtung, also größer als quasi nur eben mal dieses Hörertelefon. Oder dann, was ja in den privatkommerziellen Sendern oft gemacht wird, dass man diese sogenannte Vox Pop, also die Vox Populi, also die Stimme des Volkes auf der Straße zu kontroversen Themen mal auffängt. Was meinen Sie zu Corona-Regeln? Wie gut wird das gemanagt oder so? Und dann werden mal so 7 Stimmen eingefangen. Aber das geht selten in die Tiefe. Das wird in der Regel immer nur als so ein Teaser für dann was, eine Diskussion zwischen Experten oder so, die dann daraufhin kommen, eher so als Anlass fast genommen oder als so eine, ja, vielleicht als ein Impuls. Sie arbeiten selber bei Korax oder machen da, die Sendung soll da auch laufen. Das sind natürlich, da gibt es Sendeformate, da gibt es auch welche, die sind sozusagen ganz normal, wie es auch im Öffentlich-Rechtlichen läuft, aber da gibt es eher mal Sendeformate, die tatsächlich so eine Öffnung erlauben, indem man mehr mit O-Tönen arbeitet, indem die Diskussionsweise niedrigschwelliger ist, dass man also Stimmen von unten, also nicht nur sozusagen die hochrangigen Experten, sondern die Menschen, die nebenan wohnen, mal nach ihrer Position befragt. Also in diesen Sendern wird dieses Brechtsche Prinzip etwas ausführlicher praktiziert.
Ich glaube, das ist auch einer der großen Fehler von, wie Journalismus heutzutage beigebracht wird. Weil am Ende ist die Frage, ob ich auch wirklich ein Thema auf den Grund gehe, hängt ganz, ganz stark damit zusammen, wie hoch meine Motivation ist, mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und nur wenn ich selber das Interesse habe, für mich zu sagen, ich will verstehen, wie etwas funktioniert, kriege ich am Ende auch einen journalistischen Output hin, der wirklich auch Leuten erklären kann, was da eigentlich passiert. Und nicht einfach bei dem leichtesten Punkt sozusagen schon aufhört, weil ich einfach sage, so, okay, ich habe das jetzt für Lohnarbeit gemacht oder so und habe kein eigenes Interesse, da nachzubohren, rauszufinden, was ist da wirklich passiert, was steckt da dahinter. Problematisch wird es natürlich, wenn es Menschen machen, die keine Offenheit haben, sich mit Widersprüchen auseinanderzusetzen, die dann einfach praktisch ihre persönlichen Überzeugungen immer rein interpretieren in das, was sie hören und gar nicht mehr auf diese Frage stoßen, ja, aber wie ist es eigentlich andererseits mit, wenn ich das aus einem anderen Blickwinkel betrachte, wie funktioniert das dann noch? Und das ist, glaube ich, eher die Distanz, die beigebracht werden muss oder diese Offenheit für unterschiedliche Perspektiven und diesen Aushandlungsprozess zwischen Perspektiven, um bei einer ausgewogenen Berichterstattung, nicht im Sinne von öffentlich-rechtlichen Ausgewogenen, das ist nochmal eine andere Frage, aber im Sinne von, ich berücksichtige alle Perspektiven und handle wirklich aus, was davon ist faktisch begründet, was davon sind moralische Überlegungen, was sind normative Ansätze und was ist auch einfach eine Frage von einem Fokus setzen. Und das macht meines Erachtens wirklich eine journalistische Qualität aus, diese tiefergehende Auseinandersetzung. Und gar nicht so sehr ist es neutral oder objektiv, weil objektiv ist in einer Gesellschaft erstmal jenseits von Naturwissenschaften nichts, weil es immer eine Frage ist von einer konstruierten Realität, wie Menschen miteinander umgehen. Deswegen ist es eh ein sehr schwieriges Kriterium so anzusetzen, weil an welchem Maßstab misst man das überhaupt? Das allein an und für sich ist ja schon eine normative Einteilung. Und dieses neutral muss man sich natürlich auch fragen, kann ich überhaupt neutral sein? Klassisches Beispiel, im Deutschen Rundfunk hört man ganz viel weiße, männliche Moderatoren in einem Alter von circa 35 bis 45. Und das ist natürlich auch ein ganz spezieller Blickwinkel auf die Welt, der per se nicht neutral sein kann, weil da die Erfahrung von ganz vielen Menschen fehlt. Deswegen, weiß nicht, Neutralität ist da auch schon ein bisschen schwierig. Und der Unterschied bei freien Radios ist ja auch zu sagen, dass freie Radios sind ein Ergänzungsmedium. Freie Radios sind kein Medium, das den Anspruch hat, dass man sich nur darüber über alles informieren kann, sondern zu sagen, es gibt eine Medienlandschaft, in der wir uns bewegen und wir sehen Defizite in verschiedenen Bereichen und wollen dagegen was tun. Und die Überlegung hinter dem freien Radios-Konzept ist dann zu sagen, wir sehen, dass Leute, die diskriminiert werden, die marginalisiert werden, eben überhaupt keinen Raum einnehmen und denen wollen wir einen stärkeren Fokus geben und wir müssen nicht für uns neutral sein in dieser Auseinandersetzung, sondern es ist ein notwendiges Korrektiv, damit eine öffentliche Debatte als Ganzes korrigiert wird.
Zugegeben, das ist wirklich alles sehr nischig. Das freie Radio spielt nochmal nach seinen eigenen Regeln. Ayosha bezeichnete es so schön als eine Art Ergänzungsmedium. Aber vielleicht ist es ein Ansatz, der es wert ist, verfolgt zu werden. Mehr Kommunikation und Diskurs, lokaler und bürgernäher. Wer sagt eigentlich, dass Radio nur in die eine Richtung gehen muss, also linear ist, also Kommunikation nur in eine Richtung geht? Das Formatradio oder auch Programmradio, allgemein kann man es auch als Mainstream-Radio bezeichnen, ist in der Regel weit entfernt vom kommunikativeren, lokalen, aktivistischen Modell des freien Radios. Aber wenn Kommunikation so geil ist, warum sind dann nicht alle Radios frei? Warum funktioniert das Radio besonders auch als Nebenbei-Medium?
Tja, also ich habe ja auch viel in den letzten Jahren den Sound des Alltagsradios untersucht. Und wenn ich dann RadioforscherInnen, Kollegen irgendwelche Jingles von irgendwelchen Jugendwellen oder so vorgespielt habe, da haben die immer angeekelt das Gesicht verzogen und sich gewundert, dass ich so einen verachtenswürdigen Gegenstand mir für meine Forschung aussuche.
Ich hab dir lieb.
Ich hab dir ruhig.
Ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu. Ich würde mir solche Sender nicht anhören. Also man weiß ja von diesen Sendern, dass die, das habe ich gerade mit Kollegin, mit Ines Bose in einem Vortrag vor kurzem mal beleuchtet, unter anderem mit sogenannten Three-Element-Breaks gefüllt werden, wo im Grunde Standardinformationen immer wieder in anderen Konstellationen reingefüllt werden. Man könnte auch sagen, extrem nichtssagende Kommunikate werden da kombiniert und rekombiniert. Das ist wohl so. Auf der anderen Seite haben diese Sender einen extrem großen Zuspruch. Extrem viele Leute hören sich das an und umgeben sich damit bei ihren Fahrten zur Arbeit und so weiter. Oder an der Arbeitsstelle hören ja sehr viele Leute auch solche Sender. Die hören sie zum überwiegenden Teil der Musik wegen, aber manchmal eben durchaus auch wegen der Comedy oder wegen der unterhaltsamen Moderation, die es da gibt. Und ich finde, wenn so ein Fall eintritt, muss man sich auch immer überlegen, wieso funktioniert das eigentlich? Wieso hören sich das die Leute eigentlich an? Das kann die Wissenschaft meines Erachtens nicht ignorieren, sondern muss es sich eben anschauen. Weil es große Teile unserer Medienwelt eben einfach prägt. Und das andere ist, dass solche Sachen von der technischen Seite oder eben nicht nur technischen, sondern sagen wir mal, inszenatorischen Seite zum Teil auch wirklich zumindest sehr ausgefeilt sind. Und manchmal muss man auch sagen, echt tricky und ganz schön schlau gemacht sind. Also die Jingles, die da in so größeren Jugendwellen laufen, die haben echt Pep und da haben sich ganz schön kluge Köpfe meines Erachtens was ausgedacht und das ganz schön auf den Punkt hin, auch mit einem ganz gewissen Potenzial an Kreativität gestaltet. Und dann gibt es für mich nochmal diesen zweiten Grund, das zu untersuchen, nämlich, wie kriegen die das denn hin? Was sind denn da die Tricks dabei? Spielt das nicht auch für andere Arten mit Audio zu arbeiten eine Rolle? Oder ist das sogar verwandt mit bestimmten Verfahrenstechniken in anderen Produktbereichen? Also das finde ich dann einfach genügend Gründe, um sich dann auch mit solchen Gegenständen zumindest wissenschaftlich zu beschäftigen. Dass diese Sender immer wieder dieselben Musiktitel wiederholen, die man auch nicht unbedingt so toll finden muss, dass die Moderationen oft eben nichtssagend sind, was auch immer nichtssagend heißt, das ist davon unbenommen. Und ich würde sagen, es geht ja nicht nur, also was man auch daraus lernen kann, ist ja, wir nennen das in dem Forschungsprojekt zur Radioästhetik, nennen wir das Wellenidentität. Also, dass sich ein Sender mit einem bestimmten Auftreten präsentiert und dabei ja sowas wie eine Einheit, nämlich eine Identität, wahrgenommen wird. Ja, alle verschiedenen Sendungen auf diesem Sender und die verschiedenen Leute, die sprechen, die kann man schon irgendwie einer Gruppe oder einer bestimmten Gemeinsamkeiten eben zuordnen. Und darüber hinaus ist das, was man da hört, stilistisch, von der Art und Weise, wie sich die Menschen präsentieren, scheint ja auch ein Identitätsangebot zu enthalten, was Hörerinnen dann auch geneigt sind, mit zu übernehmen. Also wenn man das viel hört, findet man das ja gut, dann scheint das ja eine Art und Weise des Auftretens zu sein, von dem man sagt, das finde ich gut, wie die auftreten, wie der ganze Sender klingt. Das entspricht mir auf irgendeine Art und Weise. Also es hat auch eine große, es gibt Übereinstimmung zu meiner Identität als HörerInnen.
Also funktioniert Radio auch und besonders, weil HörerInnen sich mit und über die angebotenen Produkte identifizieren. Das kommt einem doch aber auch sehr bekannt vor. Die neuen Stars am Audiohimmel sind schließlich die PodcasterInnen. Und deswegen habe ich Professor Völlmer gefragt, ob Radio veraltet ist und Podcast eigentlich nur die natürliche Nachfolge des Radios sind.
Also ich finde es immer wichtig, erstmal zwischen verschiedenen Arten von Podcasts zu unterscheiden. Es gibt welche, die relativ nah an radiophonen Formaten dran sind. Wenn sie verschiedene Materialien verwenden, wenn sie wirklich die HörerInnen adressieren in den Sprechpassagen, ansprechen zum Teil auch, also im Sinne von, wenn jetzt ein Moderator und eine Moderatorin die Frage stellt, wie kann man sich das vorstellen, dann sagt sie eigentlich, hallo Hörerin, ich gebe dir mal ein Bild davon, was ich gerade meine. Ja, das sind so direkte Ansprachen, die finden da statt. Und eben vielfach gibt es auch so eine Vielfalt an Materialien, eben O-Töne und Atmos etc., wie es auch in Radiobeiträgen der Fall ist. Es gibt aber eben sozusagen, gerade in Deutschland, eine größere Zahl an sogenannten Laber-Podcasts, wo zwei Leute sitzen und oft auch die HörerInnen nicht besonders wirksam ansprechen, sondern eigentlich untereinander so einen Nerd-Talk machen. Und das würde ich da immer weit rausnehmen. Da würde ich sagen, das ist eine Podcast-Form, die vom Radio nicht viel gelernt hat oder sich daran nicht orientiert, sondern eine eigene Sprech- und Diskursstruktur quasi vorantreibt. Ich finde das nicht besonders interessant. Für bestimmte Bereiche mag das eine große Relevanz haben und Leute extrem interessieren. Ja, aber ich finde die formal von der Machart her, in Bezug auf das Auditive, finde ich die nur sehr begrenzt interessant, relevant. Aber sie machen eben eine große Masse aus und haben auch Hörerschaften und ich will denen überhaupt nicht ihre Legitimation absprechen. Ich meine nur, formal sind sie nicht besonders ertragreich.
Radio ist also definitiv nicht tot. Immerhin wird das gelernte Hören von Radioinhalten nicht ungelernt, nur weil auf einmal Radioshows im Internet und jetzt Podcasts sind. Aber eins bleibt, das leise Gefühl, ja, es macht Spaß, ja, Audio ist toll, Journalismus sowieso, aber am Puls der Zeit liegt das Ganze nicht mehr. Und genau deswegen habe ich Golo Völlmer und die Studierendenredaktion bei Radio Korax nochmal gefragt, aber warum genau lohnt sich Radio?
Ich kann mit radiophonen Mitteln, also indem ich meine Stimme aufnehme, indem ich sie nachher schneide, womöglich auch noch ein bisschen tweake, tolles Mikrofon nehme, was eine große Eindringlichkeit und Direktheit und Unmittelbarkeit liefert. Ja, also indem ich diese Stimmwirkung lerne, diese Stimmwirkung effizient und wirkungsvoll einzusetzen, und zwar nicht immer, damit ich immer direkt und right into your face klinge, sondern indem ich das den Inhalten, mit denen ich mich gerade befasse, adäquat verwende. Also das lerne ich dabei, mit meiner eigenen Stimme gut umzugehen.
Und ganz danach kommt dann schon der Moment einfach, in dem es fertig ist, in dem man das erste Mal auf Play drückt und dann sein vollständigen Beitrag sich das durchhört, vor allem wenn es jetzt ein gebauter Beitrag ist, der auch ganz viel Musik und Tonspuren hat, und wenn man dann wirklich das erste Mal auf Play drückt und dann so die Stundenarbeit sich dann auszahlen, das ist, glaube ich, der beste Moment, würde ich sagen.
Ich glaube, ich finde Moderation am lustigsten. Gerade wenn man es mit jemand anderem zusammen macht, ist es halt einfach, ja, finde ich, kann es die wenigste Arbeit sein, im Gegensatz zu, also bei Beitrag machen oder schneiden oder Ton machen, muss man, habe ich das Gefühl, nochmal ein bisschen mehr Skillset für haben. Wobei man für Moderation einfach nur ein bisschen labern können muss.
Aber ich mag schon halt am Radio, dass es, dass man nicht was zu Papier bringt, was dann unabhängig von einem als Person irgendwie gelesen wird, sondern dass man auch irgendwie als man selbst halt irgendwie da sitzt und wahrgenommen wird.
Und bei mir in der Schule war ich schon in der Schülerradio AG und habe das dann hier einfach so fortgesetzt, und es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß generell, auch nicht nur Radio machen, sondern auch Texte schreiben, muss man ja sowieso auch immer fürs Radio machen, wenn man Texte einspricht, Texte vorher aufzuschreiben. Es ist einfach Hobby, Leidenschaft von mir, so ganz einfach gesagt. Und dann gab es halt hier das in Korax die Möglichkeit, eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde hier mitzumachen, und so hat sich das ergeben.
Ich bin zum Radio gekommen, weil ich bei einer Freundin gesehen habe, dass sie beim Studierendenradio an ihrer Uni auch mitgemacht hat, und es hat ihr viel Spaß gemacht und die hat immer Gutes davon erzählt, und ich hatte eh schon so ein Grundbedürfnis danach, irgendwie was zu machen, irgendwie, keine Ahnung, meine Meinung irgendwie mitteilen zu können oder in Themen, die ich interessant finde, mich mit denen auseinanderzusetzen. Und da war einfach Radio eine extrem gute Möglichkeit und dann an der Uni auch extrem leicht zugänglich.
Machst du es wegen der Karriere?
Nein, ich habe keine Ahnung, ob und wenn ja, worin ich eine Karriere machen will. Nein. Höchstens aus Versehen.
Aus Versehen Radiojournalist geworden.
Ja.
Und ich finde es angenehmer, dass man beim Radio einfach schnell direkt ein Interview machen kann, und das dann muss dann vielleicht mal ein paar Ams rausschneiden oder so, aber man hat dann sein Interview, kann es quasi direkt veröffentlichen.
Aber Radio Korax hat mir wieder mehr Lust auf Radio gemacht. Trotzdem höre ich aber halt auch nur Radio Korax aktuell.
Ich höre ganz gerne ab und zu mal Radio. Also ich habe auch ein eigenes Batterieradio, was ich ganz cool finde, aber ich merke, dass ich es doch in letzter Zeit wieder deutlich weniger nutze, weil wenn man das halt regelmäßig um die gleiche Uhrzeit macht, habe ich das Gefühl, höre ich halt die ganze Zeit die gleichen Nachrichten, also halt wie am Tag davor und dann die gleiche Sendung wie am Tag davor, bloß halt mit einer anderen Ausgabe, und dann ist mir irgendwie langweilig geworden. Aber ab und zu höre ich auch Radio Korax im Internet, aber nicht so oft.
Also ursprünglich natürlich nicht, das war eher so ein Ding von, ich will mich ausprobieren, das macht mir Spaß, aber das ist dann so zu einem Punkt gekommen, wo ich jetzt mein Studium gerade dabei bin zu beenden und so einfach gesagt mein Hobby gerne zum Beruf machen würde und mich deswegen halt jetzt auch schon bei Medienjobs beworben habe, wo man unter anderem auch Radio macht, und da ist jetzt nicht so der krasse Karrieregedanke oder dass ich irgendwie berühmt werden möchte oder sowas, sondern wirklich einfach, dass es mir halt sehr, sehr viel Spaß macht und mir das lieber ist als zum Beispiel eine wissenschaftliche Karriere, wo es ja dann auch viel drum gehen würde, um einfach Texte zu schreiben und drüber zu lesen, zu bearbeiten, sondern wirklich ich Lust habe, praktisch Radio und auch andere Medien zu machen.
Ich habe praktisch fürs Studium ein Praktikum noch machen müssen und habe irgendwas gesucht, wo ich irgendwas Spannendes machen kann, und ich hatte davor schon für die Studi-Zeitschrift ab und zu Artikel geschrieben. Und dachte, so in Richtung Journalismus ist auf jeden Fall was ich mal ausprobieren möchte. Und dann gab es in der Stadt zufälligerweise ein freies Radio und die hatten gerade ein Praktikum angeboten und die wollten mich dabei haben. Dann habe ich das Praktikum gemacht, das ging nur 6 Wochen, also das ist ja noch kein Landen, sondern nur ein kleiner Einstieg. Aber ich habe einfach da nie wirklich aufgehört.